Herzlich willkommen zur 24. Folge von Reingeredet. Heute zum Thema Pizza. Aufgenommen wird das Ganze auf der Hohe Straße und zwar im Menta, einer unserer Lieblingspizzaläden. Mit dabei sind natürlich der Timo.
Hallo.
Der Robert.
Hallo, der liebe Robert, ne?
Und unser Gast und Gastgeber Alessio.
Hallo zusammen.
Schön, dass du da bist. Und natürlich die liebe Paula.
Hallo. Außerdem wird der heutige Podcast durch Mr. Postman gesponsert. Wer oder was ist Mr. Postman? Wenn ihr mal wieder Probleme mit der Zustellung eurer Pakete habt oder keine Lust, eure Retoure zur Post zu bringen, dann seid ihr hier genau richtig. Denn Mr. Postman liefert euch Pakete aus Paketshops und Packstationen oder holt eure Retouren und frankierten Pakete an der Haustüre ab. Damit erspart ihr euch unnötige Wege zum Shop, die lästige Parkplatzsuche und das Anstellen in der Warteschlange. Das Ganze könnt ihr jetzt kostenlos testen und zwar unter www.mr-postman.net. Wenn ihr also noch Fragen habt, dann schaut doch einfach mal vorbei.
Für Timo wäre das echt perfekt.
Vielen Dank an Mr. Postman, damit dieser Podcast heute ermöglicht wurde. Und
absolut.
Dann gehen wir mal direkt rein in die Pizza, oder?
Ja. Wir sind nämlich heute auf der Suche nach der besten Pizza. Alessio, was macht für dich die beste Pizza aus?
Also ich bin lustigerweise auch schon mal auf der Suche gewesen nach der besten Pizza und habe dann eine große Reise auf mich aufgenommen. Das war jetzt, ich glaube, das ist jetzt knapp
100 Jahre her?
Ja, nicht ganz so viel, aber ich glaube so 5-6 Jahre ist das her. Und da alle gesagt haben, dass die beste Pizza ja aus Neapel kommt, bin ich damals mit meinem alten Arbeitgeber, der das gesponsert hat, nach Neapel gefahren. Ich glaube, ich habe da schon noch was von erzählt, ne?
Ja, ich kenne diese Story schon.
Aber die anderen die noch nicht. Zuhörer nicht. Also, okay.
Was gibt's da eigentlich?
Das war echt lustig. Das ist übrigens Lieferando, der gerade
kommt. Ah, okay. Hier geht's schon richtig ab.
Ja, dann bin ich mit einem Arbeitskollegen nach Neapel geflogen. Wir hatten da einen Termin mit einem Europameister Pizzabäcker.
Mhm. Pizzaiolo.
Pizzaiolo, der uns dann auch da erwartet hat.
Der hieß so, Pizzaiolo.
Ja, genau, das war sein Vorname.
Ja, deswegen, also das ist Pizzaiolo.
Das ist das italienische Wort für Pizzabäcker, ne? Ja.
Ach so, okay.
Das Lustige ist, der heißt, kennst du das nicht, Pizzaiolo?
Nee.
Okay.
Aber erzähl.
Hier sitzen nur Profis am Tisch.
Okay. Der heißt übrigens bei Facebook, ich glaube, Antonio Margherita.
Auch so kreativ. Ja.
Auf jeden Fall sind wir dann nach Neapel geflogen und mussten dann von da aus weiter bis zum Hafen und dann vom Hafen nach Ischia. Ischia ist eine Insel in der Nähe von Neapel. Und da hat er uns abgeholt mit so einem kleinen Fiat Punto. Und ich habe natürlich diese Reise ganz groß angekündigt bei meinem Arbeitgeber. Ich sage, wir fahren dann nach Neapel und dann die beste Pizza der Welt, der ist Europameister hin und her. Auf jeden Fall, er hatte eine ganz andere Erwartung, hat er mir erzählt, wo wir wiederkamen. Auf jeden Fall sind wir dann angekommen, dann kam der Pizzabäcker. Es war schon relativ spät und wir waren noch nur 2 Tage da. Hat uns mit dem Fiat Punto abgeholt und dann sind wir erstmal zu ihm nach Hause gefahren. Dann haben wir gesagt, okay, wie sieht es denn aus? Gehen wir jetzt gleich Pizza? Er sagt, nee, heute nicht, heute ist zu spät, aber vielleicht morgen. Wir so, okay, alles klar, kein Problem. Ich habe aber ein paar andere Termine gemacht hier für euch. Und wir haben uns gedacht, okay, kein Problem. Die Wohnung war relativ klein, das war so ein gefühlt ein halbes Zimmer, aber Küche, Schlafzimmer, alles in einem. Und dann kamen schon so die ersten Leute. Dann kam der erste Vertreter von Pizzaöfen rein und wollte uns einen Pizzaofen verkaufen.
Super.
Mit so einem richtigen Katalog und alles dies und das. Obwohl ich ihm auch nur gesagt habe, wir wollten eigentlich nur mal eine Pizza essen. Dann kam noch ein Mehlhersteller her und dann kamen noch Familie und Verwandte und irgendwann waren wir in diesem Raum mit 15 Leuten. Und mein Kollege, der dabei war, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Der konnte auch kein Italienisch. Der hat gesagt, was ist hier los? Wo hast du mich hingebracht? Okay, auf jeden Fall hin und her. Am nächsten Tag sind wir dann dahin gefahren. Dann war das von Ischia, sind wir bestimmt noch mal eine 25 Minuten Berg hoch gefahren. Und dann kamen wir irgendwann an. Und das sah so ein bisschen aus wie ein Kiosk am Anfang. Haben wir gedacht, dass der Pizzabäcker sich Zigaretten kaufen will. Aber dann war das tatsächlich da, wo wir auch hin wollten. Eine ganz kleine, unscheinbare Butze, sag ich mal. da hingen zwei, drei Bilder von, wie hieß nochmal der Schauspieler?
Nicht Robert De Niro?
Nee, nicht Terence Hill, sondern Bud Spencer, der schon mal da war in dieser Pizzeria, lustigerweise. Das Restaurant war komplett leer. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er angefangen, Pizzen zu machen. Und wir hatten natürlich Hunger, aber er hat dann eine Pizza gebracht und Pizza gebracht und Pizza gebracht. Und am Ende hatten wir, glaube ich, wir waren zu zweit und ich glaube, am Ende 5, 6 Pizzen gegessen. Wo ich mich im Nachhinein gedacht habe, so krass, wenn hier in Deutschland eine Pizza ist, bist du schon einen halben Tag Game Over. Ja. Mhm. Und wir haben bestimmt jeder 2,5 Pizzen gegessen. Und die war so leicht und fluffig und so geschmacksintensiv, dass wir hätten noch weiter essen können. So, und dann am Ende der Geschichte ist, dass diese Pizza, die wir da gegessen haben, natürlich für meinen Geschäftspartner, der hat gesagt, ob das jetzt die beste Pizza der Welt war, weiß man nicht. Für mich war sie schon sehr, sehr lecker. Für mich war aber auch nicht nur wichtig der Geschmack, sondern auch die Verdaulichkeit und optisch. Mhm. Ja, wie die sah halt einfach anders aus. Und die Kreationen, die auch da die gegessen haben, das war jetzt auch, wir haben zwar eine Margherita gegessen, ja, aber wir haben eine Pizza ohne Tomatensauce gegessen.
Bianco.
Eine Pizza Bianca, die ich mir hätte niemals vorstellen können, ob das schmeckt. Wir haben eine Pizza Rossa gegessen ohne Käse. Mhm. Pizza ohne Käse ist eigentlich keine Pizza, aber anscheinend in Italien da bei ihm normal. Mhm. Und,
hast du mir ja neulich auch mal hier kredenzt, fand ich tatsächlich gut.
Genau. Mhm. Ja, ich will das auch vielen Gästen auch bei uns, auch mal das zu probieren. Mhm. Und viele trauen sich aber nicht. Aber die, die es dann wirklich probieren und mal essen, sagen, mir hat der Käse gar nicht gefehlt. Mhm. Und ich glaube, der Schlüssel ist zur besten Pizza oder zu einer leckeren Pizza ist natürlich die Produkte.
Die Qualität der Produkte.
Das ist in Italien eigentlich gang und gäbe, oder? Die Gerichte in Italien leben aus den Produkten, oder?
Es sind wenige Zutaten, ne? Und die top.
Ganz genau. Die legen da sehr, sehr viel Wert drauf. Mhm. Das fängt schon an beim Salz oder beim Wasser, was da reinkommt, beim Mehl sowieso. Die meisten sind verheiratet. Es gibt viele Pizzabäcker, die benutzen nur das eine Mehl. Es gibt für die nur ein Mehl. Das Mehl in Italien ist ja auch extra produziert worden für Pizza. Mhm. Das ist jetzt kein Mehl, was man, wo man, man kann, man, man kann zwar schon vielleicht alles damit machen, aber das extra, also extra entwickelt für eine Pizza. Mhm. Und jeder Pizzabäcker hat so sein Favorite. Deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, das Mehl ist besser als das andere. Jeder weiß, wie der damit handeln kann. Ja, deswegen, also wir bei uns hier, wir haben genau das Gleiche. Wir haben jetzt zwei Mentas hier in Düsseldorf. Mhm. Ich habe eine ganz andere Pizza als mein Vater. Mhm.
Dein Vater sitzt wo?
Ist auf der Loretto-Straße. Den Laden gibt es schon seit über 14 Jahren.
Und da hast du das quasi alles gelernt. Erzähl mal ein bisschen, wie das überhaupt kam bei dir.
Versuch mal kurz in 2 Minuten zusammenzufassen, warum du jetzt hier überhaupt mit uns sitzt. Was hast du gelernt? Wieso hast du jetzt eine eigene Pizzeria mit dem Mentor auf der Hohe Straße?
Also ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Meine Eltern, also ich bin eigentlich aufgewachsen im Restaurant, habe auch eine Kochausbildung gemacht, nach meiner Schule direkt, und bin dann auch nach Spanien gereist und habe dann auch ein Jahr in Spanien gekocht und war dann in London und habe dann auch im Restaurant gearbeitet, bin dann wiedergekommen. Habe dann ein Restaurant von meinen Eltern damals übernommen, das hieß Terracotta, das war in Düsseldorf, sehr bekanntes Lokal, da war ich in der Küche. Habe aber dann gemerkt, dass das schon sehr, sehr zeitintensiv ist und da
anstrengend. Aber jetzt auch ein Italiener wahrscheinlich, ne? Also alles Italiener.
Wir hatten da mal damals keine Pizza da. Mm. Aber ich habe halt gesehen, dass meine Freunde da, wo ich arbeiten war, immer unterwegs waren, so dass ich gesagt habe, so, ich will gerne die Branche wechseln. Habe dann die Branche auch gewechselt, habe dann Modevertrieb gemacht und Events, Partys, auch hier in Düsseldorf, mit eigenen Eventreihen. Ja, und dann irgendwann habe ich auch Food-Events gemacht. Das Essen gehen, das neue Feiern hieß das, Food Art, auch relativ bekannt. Dann habe ich auch eine Veggie Week gemacht mit der Veggie Messe, die es damals
Veggie World,
gibt. Veggie World, ich weiß gar nicht, ob die noch
gibt. Die gibt es noch, aber jetzt natürlich Corona-bedingt aktuell nicht.
Das heißt so, dass das die Gastronomie habe ich immer so ein bisschen mitbegleitet.
Liegt dir im Blut.
Also war das von Anfang an für dich klar, dass du in die Gastronomie gehst, oder bist du da so mehr oder weniger, ohne darüber nachzudenken, so reingerutscht?
Also eigentlich war das klar, dadurch, dass meine Eltern ein Restaurant hatten, war es klar, dass ich eines Tages dieses Restaurant übernehme und in der Gastro bleibe. Mhm. Ich habe es dann auch probiert, aber wollte dann irgendwie wollte doch noch mal gucken, was noch so gibt.
Mhm. Und das Mentor, ist das jetzt so deine Verwirklichung von dem, was du willst?
Ich war ja danach im The Ash, in diesem Steakhouse, das 2 Jahre lang geleitet und 5 angestellt, und das war schon sehr, sehr viel.
Da warst du Restaurantleiter.
Da war ich Restaurantleiter, genau. Und hatte dann natürlich immer schon so meinen Traum, nachdem ich alles probiert habe, wieder in die Gastronomie gegangen, beim The Ash, und habe dann gesagt, ich will irgendwann mein eigenes Restaurant haben. Das mit dem Mentor, das hat sich jetzt ergeben, dadurch, dass mein Vater ja schon 14 Jahren das Mentor hat auf der Loretto-Straße und meine Schwester 3 Jahre das hier auf der Hohe Straße hatte. Meine Schwester aber dann nach 3 Jahren, sie ist noch relativ jung, sie ist jetzt 28, gesagt hat, ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte auch noch mal was anderes probieren. Und dann war halt die Idee, dass man das eventuell verkauft, oder man wusste nicht genau, und ich war halt in Esch. Dann habe ich gesagt, okay, ich treffe jetzt nämlich die Entscheidung, ich höre jetzt da drüben auf und übernehme den Laden. Dann war halt die Überlegung, ob ich das umbenenne oder
Konzept ändere.
Oder, und dann habe ich gesagt, eigentlich ist das schade, weil Mentor, das gibt es schon so lange, das ist schon ein Begriff hier in Düsseldorf und das Konzept ist ja auch
angekommen.
Vielleicht, wenn ich noch ein bisschen meinen Flair reinbringe, dann habe ich eigentlich das, was ich wollte für mich.
Sehr gut.
Der Laden läuft ja. Also bis jetzt alles richtig gemacht.
Kleiner Fun Fact natürlich noch, was viele nicht wissen. Alessio ist derjenige, der 2013 damals mit mir auch Mr. Düsseldorf mit ins Leben gerufen hat. Das wissen die meisten nicht. Aber dann hat er irgendwann keine Lust mehr auf diese Online-Themen gehabt. Ne? Du bist halt besser.
Und
bist
auf
halt
Timo.
Und auf mich, genau. So. Du bist halt ein Gastronom.
Sind wir mal ehrlich?
Im Herzen. Schön, ja, deshalb sitzen wir jetzt hier.
Ja.
Und,
mal Hand aufs Herz, jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Du hast gerade von Neapel gesprochen. Es gibt ja die Diskussion in Italien. Welche Pizza, ob die aus Rom oder Neapel? Was sagst du jetzt? Hast du hier neapolitanische, aber ist vielleicht doch die römische die bessere?
Also es gibt für mich, ich komme ja aus Mailand, für mich gibt es auch noch die Mailänder Pizza.
Ach, die gibt es auch noch?
Ja.
Es gibt auch noch eine amerikanische Pizza. Aber
genau. Pizza Hut, oder wie heißt das?
Ganz genau. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Und zwar ist die Mailänder Pizza, oder sagen wir mal besser, Pizza Hut, ist eine Kopie von der originalen mailändischen Pizza.
Okay. Wir beide haben die ja mal zusammen probiert. Also ganz, ganz genau. Hoher Teig.
Ganz hoher Teig, aber sehr, sehr luftig.
Ja.
Das heißt, wenn man reinbeißt in diesen dicken Teig, nicht wie bei Pizza hat, sondern das löst sich wirklich im Mund auf.
Aber die wird ja auch eher so am Blech gemacht, ne? Ich kann mich
das
immer nur
so ein bisschen
an
die Focaccia dann, glaube ich.
Der Teig wird ähnlich gemacht wie eine Focaccia, ja.
Mhm.
Der Teig ist sehr geschmacksintensiv, also das Oliven und Rosmarin, das hat schon richtig Geschmack.
Ist auch Bianca meistens, ne?
Ja, den gibt es ja wieder in allen Optionen. Okay.
Das ist auch nicht so klugscheißer, Timo, ne? Wir haben ja einen Profi am Tisch. Ich meine, der ist ja auch Bianca. Aber gut, also weiter.
Ich kann mich daran erinnern, dass Alessio mir mal eine zum Probieren gegeben hat und die war ohne Tomate. Deshalb habe ich das noch irgendwie so im Kopf.
Okay. Deswegen zu deiner Frage, welche besser ist.
Ja, aber was ist überhaupt der Unterschied vielleicht erstmal für den Hörer? Kann man das jetzt so leicht beantworten mit römische Pizza ist die klassische dünne knusprige, die die meisten Pizzerien in Deutschland anbieten. Und die neapolitanische ist die etwas fluffigere, die nur ganz kurz bei sehr hoher Hitze gebacken wird. Und die Mailänder ist dann noch mal krasser in die Richtung Fluffigkeit, oder?
Genau, jede Region hat so seine eigene Pizza. Und ich glaube, die römische Pizza ist in Düsseldorf gar nicht so bekannt. Ich kenne zum Beispiel kein Restaurant, die typisch original römische Pizza machen. Weil die ist ganz, ganz dünn. Ich glaube, der so ähnlich ist so ein bisschen Papiano. Pinocchio.
Pinocchio. Mhm. Und das Cemo macht auch so eine ganz, ganz dünne Pizza. Dieses aber wirklich so hauchdünn. Das habe ich, also das habe ich auch, der einzige Laden, wo ich das so gegessen habe. Ganz, ganz dünn.
Mein Partner, der Massimo,
der hier jetzt schon hinter uns kräftig vorbereitet für das Abendgeschäft.
Du darfst mal Hallo rufen.
Ciao, ragazzi.
mit dem machen wir das jetzt zusammen. Und er, seine Familie, gehört das Zero Gradi. Mhm. Mhm. Das ist auch eine ganz bekannte Pizzeria. Seit wie lange? Wann ist das ins Leben gerufen worden?
1982.
Martinstraße, oder?
Martinstraße, ja.
Aber Timo schon 40, meine Güte, musst du doch kennen.
Und das ist auch eher römischer Style.
Und die ist ganz, ganz, ganz dünn gewesen. Das heißt, du musstest davon sogar zwei essen, damit du überhaupt satt wirst.
Ja, ich glaube, die Leute fühlen sich auch, wenn man das jetzt mal ganz böse sagt, ein bisschen verarscht. Also man kennt ja Pizza aus Deutschland, so wie du sagst, halbe Pizza und du bist einen halben Tag im Koma.
Ja.
Und wenn du dann, sag ich mal, so eine Pizza bekommst, die eben anders ist,
genau,
wo du eher, sag ich mal, so, so blöd gesagt, vielleicht so Flammkuchen-Style, die so ganz dünn ist.
Das kennt der Deutsche
das
nicht.
Ja, also kann ich mir vorstellen.
Kennt, das frisst dann
genau.
Ich sage jetzt mal hier so die klassische, ohne dass ich das jetzt irgendwie werten möchte, so die klassische Pizza in der Altstadt, ja, die ich dann nachts günstig noch irgendwo an der Ecke hole. Was ist das für ein Stil? Das ist so ein Mittelding, oder? Die ist ja weder ganz dünn, noch ist die also neapolitanisch.
Das ist für mich eine verdeutschte Pizza.
Okay.
Da ist ja auch Gouda drauf.
Ja.
Der Gouda ist auch ein bisschen salziger als Mozzarella-Käse.
Mhm.
Das mag der oder Deutsche, sage ich mal. Das mag der Deutsche, den Geschmack.
Ja, im besten Fall ist Gouda drauf. Oder ist Analog-Käse drauf.
Ich habe viele zum Beispiel bei uns, wir benutzen zum Beispiel nur Mozzarella.
Ja.
Wir haben gar keinen Gouda. Und ich habe sehr viele, die dann nochmal mit dem Salzstreuer nochmal auf die Pizza nochmal... hauen, weil denn das nicht salzig
genug ist.
Ja. Oder zum Beispiel bei uns in der Tomatensoße, die wird nicht gekocht, da kommt nichts rein. Da kommt nur ganz wenig Salz rein.
Okay.
Sonst bleibt die so in komplett Natura. Und das ist aber auch der Geschmack von der Tomate. Die ist so ein bisschen säuerlich, so schmeckt einfach frisch.
Also pürierst du die nur quasi, Tomate, genau, ohne zu kochen? Ah, okay.
Mhm. Das ist auch meiner Meinung nach der richtige Weg. Also in Neapel machen ja es auch so.
Mhm.
Dafür musst du natürlich aber auch dann eine ganz hochwertige Tomatensoße haben, weil sonst schießt du ins eigene Bein.
Sauer,
genau.
Ja, beziehungsweise gar nichts. Also blöd gesagt, wenn du das mit den deutschen Tomaten machst, hast du da Wasser.
Mhm. Saures Wasser.
Ja,
so. Wenn du bei uns die Dose aufmachst, Tomatensoße aufmachst, dann ist gar kein Wasser drin. Da sind nur die geschälten Tomatenstücke drin.
Mhm.
Also nur Tomatenstücke.
Mhm. Kommst du dann,
wenn dann püriert?
Kommst du das alles auch aus Italien, das Zeug?
Okay. Wir haben sehr, sehr hohen Wareneinsatz bei unserer Pizza.
Mhm.
Also anders als bei anderen Leuten oder bei Ketten, wo die sagen, so, wir haben eine super Marge bei Pizza. Bei uns ist das nicht so.
Was kostet eine Pizza Margherita hier?
Bei uns kostet die 8 Euro.
Mhm.
Und
finde ich ein fairer Preis für eine gute Pizza.
Würde ich sagen, normaler Preis, oder? Also ist jetzt nicht teuer, normal.
Die gibt's also ich würde alles...
Ja, Schrott gibt es günstiger. Ja, also klar, Schrott gibt es günstiger. Aber wenn wir jetzt von Essen reden, dann ist das normaler Preis, also das man ausgibt.
Okay.
Also der Gouda, der kostet im Vergleich zur Mozzarella, kostet der ein Drittel.
Okay.
Das heißt eigentlich, wenn du eine Pizza unter 8 Euro isst, dann kannst du davon ausgehen, dass da können gar nicht so gute Produkte drin sein.
Ja.
Das ist unmöglich. Abgesehen davon, wenn wir jetzt von der Altstadt reden... Ich habe auch schon mal eine Pizza gegessen. Ich glaube, nachts isst du die auch halb roh. Das merkst du, glaube ich, gar nicht.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe da noch keine schlechte Pizza gegessen, was mit der Uhrzeit zu tun haben könnte.
Schön viel Knoblauch drauf und Schaf und Salami und noch Sardellen und Thunfisch noch drauf.
Dann schmeckt das halt. Ne?
Und dann schmeckt es.
Wie ist es denn bei dir, wenn, ich meine, Pizza, wie du schon sagst, Deutschland, ist es eher so das Katerfrühstück oder ich bin betrunken in der Altstadt und gönn mir noch eine Pizza. Was ist denn mit den Leuten, die sagen, ich möchte gesund essen? Hast du für die auch eine Alternative? Ist diese Pizza Bianca dafür quasi deine Antwort?
Ist Pizza also, per se überhaupt ungesund?
Ganz genau. Ich meine, in Italien, wir leben ja alle sehr lange. Ja? Und wir essen alle viel Pizza und viel Pasta.
Ja.
Ich glaube, das liegt dann wirklich an den Produkten, die da drin sind. Zum Beispiel, wir nutzen sehr, sehr wenig Hefe. Ja, weil Hefe ist nicht gut verdaulich für den Körper.
Mhm.
Wir tun sehr wenig Hefe rein und lassen die lange gären.
Mhm, okay.
So, durch die lange Gärung...
Also Teigruhe auch quasi.
Genau, Teigruhe. Und dadurch... Also man kann das alles verkürzen, indem man viel Hefe reintut.
Klar.
Ne, dann hat man keine Lagermöglichkeit. Man macht den Teig, lässt ihn raus und der springt direkt in die Höhe, also geht direkt auf, kommt in den Ofen, ist aber nicht verdaulich. Mhm. Und die Napoletaner zum Beispiel, daher kommt das, ne, die lassen ihn lange gären und ist gut verdaulich. Bei uns in Italien ist das Streetfood, die Pizza.
Ja, ja. Ja,
das ist so, da muss zweimal die Woche mit Pizza essen, mindestens. Mhm. So, das stört dann keinen.
Also diese 72 Stunden Teigruhe und dann nur kurze Backzeit, von der viele natürlich auch sprechen in ihrem Marketing, da ist schon was dran, ja?
Das ist natürlich auch weniger Kalorien. Also die Pizza, die wir machen, da ist sehr, sehr viel Wasser drin. Mhm. Mein alter Pizzabäcker, der war so richtig fanatisch, von dem habe ich viel gelernt. Mhm. Der hieß Constantino Greco. Den habt ihr, glaube ich, auch kennengelernt.
Ja,
ne?
Klar, der hat hier wirklich eine Top-Pizza gebacken, genau. Eine Zeit lang. Und jetzt mittlerweile bist du ja selbst am Pizzaofen, ne?
Und er hat auch immer gesagt, er hat das fast studiert, der ist komplett tätowiert mit Pizzas überall. Er sagt, Pizza ist 50% Mathematik und 50% Liebe. Das fängt schon an. Damals wurden die Pizzen ja im Steinofen gebacken und dafür brauchst du zwei verschiedene Hölzer.
Wahnsinn.
Und ich war mal bei einem Pizzabäcker, der noch mit Holz backt, und er sagt, ach, heute hat der Holzfäller mir aber schlechtes Holz gebracht. Ich sage, was heißt das? Es war ein bisschen feucht und dies und das, jetzt kommen die Pizzen nicht richtig. Ich sage, mein Gott. Das heißt, die eine ist für die Hitze, der andere ist für die Flamme, für die Farbe der Pizza. Also sehr, sehr kompliziert.
Mhm. Du backst
bevor es überhaupt noch zum Teig kommt.
Ja. Also du hast hier keinen Holzofen, ne?
Nee, wir haben aber auch einen komplizierten Ofen. Wir haben nämlich eine Gasflamme. Mhm. Wir haben keinen Elektroofen.
Mhm. Und dadurch, kann man jetzt sagen, das eine ist per se schlechter als das andere? Also viele werben ja so mit Holzofenpizza. Mhm. Ist das immer gut?
Wie Dr. Oetker.
Genau, zum Beispiel.
Es ist auf jeden Fall komplizierter, wie okay. Schon gesagt. So, da fängst du an mit der Qualität vom Holz.
Ja. Kann auch nach hinten losgehen, ne?
Ja.
Das ist wie mit einer ist das wirklich der Unterschied da, oder ist das so, wie wenn Timo anfängt von Wein zu reden, dass er irgendwas gehört hat? Und also ist das so ein bisschen Fantasie oder ist da wirklich ein erkennbarer Unterschied?
Also ich bezweifle jetzt, dass man noch nicht mal merkt, ob das Gouda oder Mozzarella ist. Das heißt, erst recht, ob das jetzt mit Holzkohle oder mit Elektroofen.
Okay, also quasi die Hitze muss passen, dieses ganze Thema ist quasi das Wichtige.
Die ganz modernen Pizzaöfen wie Moretti, die machen die besten Pizzaöfen der Welt, die sind jetzt auch umgestiegen auf Elektro. Aha. Und haben das so optimiert, dass du da auch eine napoletanische Pizza perfekt drin backen kannst.
Okay.
Innerhalb weniger Minuten.
Okay. Ja, ist ja auch irgendwo logisch, ich meine, man muss ja auch alles nachhaltig machen. Stell dir mal vor, du verballerst hier 50 Kilo Holz am Abend, da ist ja ein Wald gerodet am Ende. Ja, ist ja so, muss ja mal wirklich dran denken.
Ich meine, das
ist
vor allen Dingen auch das Zwischenlager vom Holz und.
Kriegst du ja gar nicht hin.
Die Koordination. Sag mal, was trinkt man in Italien eigentlich klassisch zur Pizza?
Cola.
Peroni.
Italien, also, nicht Deutschland. Auch nicht also, USA.
In Italien ist es üblich, dass man zu einer Pizza immer ein kleines Glas Wein trinkt. Wein gehört eigentlich. Schon, würde ich sagen, fast zum Frühstück dazu.
Wollte ich gerade sagen, morgen Mittag, Abend.
Da sind wir doch dann beim Timo.
Da du ja, bekannterweise nicht so viel Ahnung von Wein hast, da machst du auch keinen Hehl draus, das finde ich sehr sympathisch.
Timo liest viel über Wein.
Hier im Menta gibt es ja auch
zwei Weine,
ne? Einen roten, einen weißen.
Manchmal auch gemischt, Rosé.
Nein, aber ganz ehrlich, man kann mit dem Wein-Pairing zur Pizza schon ganz lustige Spielereien machen. Also zum Beispiel, wenn du eine Pizza eher in die pikantere Richtung machst, da so ein süßer oder feinherber deutscher Riesling dazu, mega Kombo, also kann ich nur empfehlen.
Das ist wieder so ein deutsches Ding. Mhm. In Italien wird niemals einer überhaupt einen süßen Wein überhaupt trinken.
Ich sag ja, das ist eine ganz witzige Spielerei. Und wenn du eine klassische Pizza hast, eine Margarita, da kannst du natürlich auch einen super trockenen Wein zu trinken. Das ist auch eine geile Kombi.
Ja. Ich habe es auch schon mal probiert. Die scharfe Pizza mit dem süßen Wein, ich fand es auch mega.
Hast du das bei 905 probiert?
Ja.
Auf der Ackerstraße.
Ja, das ist, glaube ich, damals sogar nochmal anders, ne?
Das hieß damals 485 Grad.
Damals war ich da, ja.
Genau. Ja, das ist ja auch...
Hallo.
Hallo. 905 ist ja auch einer der Läden auf unserer Top-Pizza-Liste, die wir neulich veröffentlicht haben. Und die machen ja wirklich ganz klassisch die neapolitanische Pizza.
Allerdings die hat es ja auch schwer gehabt in Deutschland.
Total.
Die war ja auch erstmal ganz anders als gewohnt. Sehr labbrig, sehr fluffig, wenig Käse drauf.
Ja. Ja,
ich habe mich auch schwer getan damit, weil ich es nicht kannte.
Es gibt auch jetzt noch viele Leute, die sagen,
wie du es von zu Hause mitbekommst.
Absolut. Ich meine hier, der ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber das 905 am Kanzler hat ja auch leider zugemacht.
Ja, da kommt jetzt aber schon bald was Neues rein. Aber keine Pizza.
Ja, aber stimmt ja, was Alessio sagt, sobald das nicht irgendwie die Gouda-Pizza ist, die halb fertig und am besten nach unten verbrannt, dann isst man das nicht.
Wenn wir auch ehrlich sind, die Leute, die erfolgreich sind mit Pizza oder Geld verdienen, das ist Telepizza, Hallo Pizza, die verkaufen tonnenweise mehr Pizzen als wir.
Jetzt habe ich den Namen
Papiano.
Ja, wie heißt das andere? L'Osteria, genau.
L'Osteria.
Die machen ja auch, die stehen ja auch für eine sehr große, leckere Pizza. Magst du die persönlich?
Ich finde das Konzept cool, dass die Pizza so riesig ist. Das gefällt mir.
Wie so ein Rad, ne?
Ja. Aber Pizza essen würde ich da jetzt...
Aber das Konzept geht auf, ne? Die meisten Outlets von L'Osteria funktionieren sehr gut. Also wie du schon sagst, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler, ne? Also in Schönheit sterben hilft im Zweifel auch nicht.
Nee. Ja, wobei, also ich finde, da kann man auch...
gegraben heute, oder was?
Ja, Duden lässt grüßen. Wobei, ich glaube, da ein bisschen so Umerziehung, auch mal dieses ganze Thema Pizza muss nicht immer ungesund sein, sondern kann auch bei einem gesunden Essen dabei sein, genau. Weil im Endeffekt ist ja im Teig nichts Ungesundes drin, nur gute Zutaten. Die Tomaten sind jetzt per se auch erstmal keine Scheiße, wenn das nicht gezuckert ist.
Ich glaube, die meisten fangen schon an mit Weizen, oder? Die meisten schon sagen, eine gesunde Ernährung in einer gesunden Ernährung hat Weizen nichts zu suchen.
Ja, aber die Vollkornpizza hattest du ja auch mal zum Beispiel, oder? Du hattest mal deine Vollkornpizza.
Hatten wir auch mal, ja.
Ja, also man kann das ja auch alles anders machen.
Aber ich glaube nicht, dass Weizen ungesund ist.
Es kommt auf die
Tage. Das ist in vielen Köpfen einfach drin, dass man sagt, kein Weißmehlbrötchen am Morgen, sondern lieber ein Vollkornbrötchen.
Das in Griechenland, drin, Türkei, überall isst man Weizen.
Ja. Ich glaube, unterm Strich...
In Spanien ja auch, kriegst du immer das Brot, in Frankreich, das Baguette, da ist auch niemand fett. Also...
Aus meiner eigenen Erfahrung kommt es tatsächlich eher darauf an, was das für eine Qualität ist und wie das verarbeitet wurde.
Und wie viel. Also das ist ja auch so ein Thema.
Die Menge,
also zwei Pizzen in der Woche, das Brot, was die Deutschen fressen, das ist wahrscheinlich viel mehr, ja, oder? Also das ist ja so absurd, dass man
die industrielle Verarbeitung, ohne dass der Teig ruhen konnte, das ist eher das Problem. Das ist eher das Problem.
Das Schnelle heute, ne?
Aber nochmal hier zu deiner Pizza. Du bist ja du hattest ja relativ lange den Pizzabäcker aus Neapel, der hier wirklich eine tolle Pizza gebacken hat. Und dann hast du so ein bisschen umgeschwenkt und bist zurück zu einer etwas weniger klassischen neapolitanischen Pizza, weil du dann auch während des Corona-Lockdowns natürlich viel geliefert hast, ne? Kannst du da mal was zu sagen? Lässt die Neapolitanische sich nicht so gut liefern? Schmeckt die nicht mehr so gut, wenn die ein paar Minuten steht?
Also im Nachhinein war das so, dass er natürlich seine eigene Pizza hatte, die sehr, sehr schwer nachzumachen ist. Mhm. Wir haben es probiert, die hat nicht so geschmeckt wie bei ihm. Deswegen haben wir dann gezwungenermaßen, weil er musste leider gehen, nach Italien, haben wir dann umgeschwenkt auf die römische Pizza und hatten dann gesagt, okay, wenn er wiederkommt, dann machen wir wieder die neapolitanische Pizza. Und zu dieser Zeit bei Corona haben wir so viele neue Kunden gewonnen. Mhm. Wir hatten ja dieses Drive-By, das wahrscheinlich verfolgt.
Klar.
Und die Leute, die
Pizza sehr lustige Storys dabei gewesen, ja.
Das war marketingtechnisch so groß, dass wir so viele Neukunden hatten und alle gepostet haben, best Pizza in town, best Pizza in town. Und dass wir dann irgendwann gesagt haben...
Ihr könnt gar nicht mehr zurück.
Wir können eigentlich gar nicht mehr zurück.
Also ihr bleibt jetzt bei der
römischen
Pizza.
Wir bleiben jetzt bei der römischen Pizza, genau.
Okay.
Kriegen wir doch sicherlich gleich auch mal eine Kostprobe, oder?
Sag mal, welche Läden in Düsseldorf empfiehlst du denn jetzt unseren Hörern noch, wenn es darum geht, mal eine gute Pizza zu probieren? Wir haben ja hier so eine Liste mit den 12 besten Pizzerien in Düsseldorf. Da sind sicherlich einige drauf, aber vielleicht gibt es auch noch welche, die da nicht drauf sind oder die du besonders mal erwähnen möchtest.
Also ich gehe natürlich nicht so oft Pizza essen, ja, weil ich hier schon immer wieder zum Genuss komme. Mhm. Ich höre aber von Freunden sehr oft Pizza Romantica.
Mhm. Trattoria Romantica, ja. Die ist bei uns... sogar auf Platz 1 hier, also das ist kein Ranking, aber die ist an erster Stelle in der Düsseldorfer Straße.
Ja. Genau.
Richtig.
Das höre ich oft. Ansonsten höre ich noch oft dieses Napuk oder wie heißt das?
Nupuk in Napoli meinst du? In Gerresheim, ne? Ja. Ja. Das ist, glaube ich, so eine Familie, die irgendwie aus Sizilien noch hierher gekommen ist, in den 50ern, wenn ich nicht alles falsch. Die machen, glaube ich, eine sehr traditionell neapolitanische auch. Ne? Das sieht auch echt immer gut aus, was ich da sehe an Bildern.
Wen hast du noch drauf?
Wir haben hier noch die Napoli auf der Moltke Straße. Dann 905 haben wir eben schon angesprochen. Menta, klar, sitzen wir gerade. Das da Neue haben wir noch auf der Graf-Adolf-Straße. Principale Pizza Bar in Flingern. Das Cemo haben wir eben auch schon kurz angesprochen. Fratelli.
Habe ich auch schon in Oberkassel, ne?
Genau, Carissima gibt es da auch noch. Sunurage, Hot La Cucina und Lupo als Altstadtvertreter.
Ich glaube, das ist schon, glaube ich, das sind, glaube ich, schon gegessen. Mhm. Okay. Da habt ihr euch, glaube ich, schon viele Gedanken zu gemacht oder viele Pizzen gegessen. Der Robert vor allen Dingen.
Ja, sieht man ja. Super,
ja, komm. Keine Sorge, du kriegst das Fett weg. Also. Direkt jetzt.
Also, direkt.
Jetzt ist es nun mal so, auch während Corona muss man ja auch ein bisschen kreativ werden. Man kann jetzt nicht jeden Tag bestellen. Wie ist es denn, wenn du auch mal vielleicht zu Hause für Family oder vielleicht auch wenn Timo nicht mehr 7 Tage die Woche essen geht, sondern auch mal zu Hause was essen möchte, zu Hause Pizza machen. Hast du da irgendwelche Tipps? Gibt es da irgendwelche Tricks oder wie machst du das? Wie würdest du das empfehlen?
Ich meine, das fängt ja schon an, gutes Mehl zu bekommen. Ja? Das heißt, ihr müsstet das, wenn ihr eine gute Pizza haben wollt.
Kann man sich bei dir eine Tüte holen, oder?
Wir haben zur Corona-Zeit haben wir die Kugeln. Die fertigen Teigkugeln rausgegeben, genau, und dann konnten die zu Hause backen.
Cool.
Ja, und das ist super rausgekommen. Ich habe viele Videos bekommen von Leuten, die das gemacht haben.
Mhm.
Das ist natürlich eine Option, dass man an ihre Lieblingspizzeria geht und sich eine Kugel nehmen und dann zu Hause so ein bisschen backt. Mhm. Wenn man von 0 auf 100 das machen möchte, dann ist es schon schwierig, dieses gute Mehl in 1 Kilo Säcken zu bekommen.
Ja, ja, weil das ist ja eher für Restaurants gedacht, nicht für Eigenbedarf.
Genau. Das heißt, gutes Mehl zu bekommen für Pizza in 1 Kilo ist schon mal schwierig.
Dann was ist der Unterschied zu dem Pizzamehl oder beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen dem Supermarktmehl, was ich mir jetzt normal für Cookies zu Weihnachten kaufen würde, und zu dem, was du gerade ansprichst?
Also, wie schon gesagt, so die Pizzabäcker, jeder zu sein eigenes Favorite. Deswegen
aber
schwierig
ist
zu sagen.
Oder?
Das ist einfach kreiert für Pizza.
Okay.
Das bindet das Wasser besser oder.
Wahrscheinlich ist es eine besondere Weizensorte, dann gibt es noch eine andere, ein bisschen andere Mahlung wahrscheinlich.
Es ist extra kreiert dafür, dass die Hefe sich mit dem Wasser vermischt und gärt.
Ja.
Und trotzdem stabil. Da gibt es verschiedene. Deswegen hat er mir auch mal erklärt, das ist 50% Mathematik.
Das hat ja auch ein bisschen was, glaube ich, mit den Proteinen in dem Weizen zu tun, damit das eine Art Klebstoff auch entwickelt,
ja, genau.
Ne? Dass der Teig auch eine gewisse Bindung irgendwie hat.
Genau, und jede Pizza, ob jetzt Focaccia, braucht den Teig und braucht dieses Mehl mit mehr Klebstoff und die weniger und.
Okay, das
also
heißt
am besten
Mehl.
Fahren wir, wenn wir uns bei dir einen Teig-Rolling holen.
Erstmal das, oder wenn ihr wirklich eine eigene Pizza machen wollt, dann braucht ihr ein richtiges Pizzamehl.
Mhm.
Weil wenn ihr dann zu Rewe geht und euch irgendein Pizzamehl holt, dann.
Ne, genau, aber das, ich sag mal so, okay, Mehl, dann wahrscheinlich gutes Olivenöl.
Ja.
Salz, gutes Salz.
Gute Tomaten.
Leitungswasser, wie ist es damit? Deutsches Leitungswasser, geht das oder hast du da auch ein spezielles Wasser, wo du sagst, das ist besser? Oder geht das Leitungswasser hier?
Wir haben ja keine andere Wahl. Wir haben noch keine Leitung.
Das heißt, wir pürieren die Tomaten, nur kochen sie nicht. Genau. Auch für zu Hause. Und Mozzarella, einen guten Mozzarella.
Das ist auch nicht so einfach.
Der
Mozzarella, der darf, ist so ein bisschen wie wenn man Tzatziki macht. Das ist sehr, sehr schwer. Man muss die Gurken einlegen in Salz, da muss das Wasser raus, bevor man das da reinlegt. Man braucht gutes Olivenöl, guten Joghurt. Die Produkte sind sehr, sehr wichtig.
Mhm.
Und bei der Mozzarella ist das so, du kannst nicht einfach eine Mozzarella nehmen von Rewe, weil die beinhaltet zu viel Wasser. Es gibt eine extra trockene Mozzarella für die Pizza.
Zum Backen.
Mmh.
Weil wenn du diese normale Mozzarella aufschneidest und drauf tust, dann kommt das ganze Wasser raus. Das zieht in den Teig rein. Und dann
hast du noch einen labbrigen.
Und wie ist es mit Burrata auf Pizza? Das geht dann gar nicht, oder? Das
ist ja super geil.
Ja, aber dann geht das doch gar nicht.
Weil aber
das
ist ja noch nicht backen, sondern eher am Schluss ja. drüber, oder?
Genau, wir haben zum Beispiel eine Pizza Regina, die ist mit Burrata. Da wird die Pizza fertig gebacken, nur mit Tomatensoße und dann kommt die frische Burrata oben drauf. Das machen wir auch mit, das machen wir auch mit diversen anderen Pizzen, mit Kochschinken, weil die Produkte so gut sind, dass sie zu schade sind, um in den Ofen zu tun.
Was ich hier auch kürzlich mal hatte, war eine Pasta mit noch einer Burrata oben drauf. Das war auch geil.
Ja. Man muss dann auch den Geschmack dann von der Burrata ja auch schmecken. Und der geht so ein bisschen verloren, wenn man den Ofen...
Ja, also fangen wir alle nächste Woche an, Pizzen zu backen.
Ja, außer Timo, das schmeckt nicht.
Außer Timo. Super. Im Timo kommt niemand.
Deswegen, deswegen selber eine eigene Pizza zu machen, ist, wie ihr schon hört, ist schwierig.
Also ich glaube,
wir haben euch ja genug Alternativen in unserer Liste gezeigt. Ich denke, da ist für jeden was dabei.
Es ist fast einfacher, irgendwo hinzugehen oder zu bestellen.
Ja, das sieht einfach aus, ist aber hardcore. Also das sind genau diese Sachen, die am Ende echt sehr zeitaufwendig sind. Ich meine, 72 Stunden meinen Teig gehen zu lassen, so viel. Also das ist ja alleine schon, sage ich mal, das muss ja Vorbereitung von
Deswegen, es steht bei mir ganz oben, da oben drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt.
Das ist, also ich nicht ohne Brille, aber...
Da steht, il segreto è sempre l'amore. Das heißt, das Geheimnis in allen ist immer die Liebe.
Das heißt, ist doch ein schönes Schlusswort.
Das heißt...
Ich will mal zu Ende sprechen. Meine Güte. Heute hat er wieder Höhenflüge. Also bitte.
Ja, Geduld ist da nicht, ne?
Das heißt, um einen guten Pizzateig zu machen, brauchst du natürlich gute Produkte, aber auch viel Zeit und vor allen Dingen auch Lust und Liebe dafür.
Amore, sehr gut.
Super, dann haben wir eine Punktlandung, 18 Uhr, die Gäste kommen jede Sekunde und hier laufen auch schon die Vorbereitungen im Hintergrund, wie ihr hört. Und ich würde sagen, wir probieren vielleicht gleich noch ein Stück, oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Ich glaube, Robert hatte schon genug.
Ich probiere einen.
Ja, wir probieren noch ein Stück.
Timo ist ausgeladen.
Ja, Alessio, wir bedanken uns für deine Zeit und entlassen dich jetzt an den Pizzaofen.
Dankeschön.
Ciao.
Vielen Dank.
Ciao.
Ciao, ciao.